DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo. Heute blicken wir auf das Weltraumjahr 2016 und sogar noch weiter, wie man eventuell eines Tages Mars-Astronauten und Mars-Bewohner mit Lebensmitteln versorgen könnte. Und es geht um die Kommunikation der Lieblingstiere vieler Menschen. Nein, nicht um Hunde oder Katzen, sondern um Delfine. Wie verständigen die sich? Wie nehmen die ihre Umgebung wahr? Das jetzt im Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Es ist schon zum Brauch geworden hier in unserem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle, dass wir darauf schauen, was das Sternenjahr, was das Raumfahrtjahr bringen wird, das da auf uns zukommt. Für uns tut das Dirk Lorenzen. Hallo Dirk.
Hallo Tobias.
Dirk, die Weltraum-Highlights des zu Ende gehenden Jahres, das waren bei uns zumindest in Mitteleuropa partielle, im Nordatlantik dann sogar totale Sonnenfinsternis im März und der Vorbeiflug der NASA-Sonde New Horizons am Zwergplaneten Pluto. Was ist denn für das Jahr 2016 zu erwarten im Weltraum?
Da geht es wieder mal um Planeten, aber diesmal um zwei andere. Also Pluto hat man jetzt ja hinter sich zurückgelassen, buchstäblich, die Sonde ist jetzt weg. Wird irgendwann das Sonnensystem verlassen. Jetzt geht es um deutlich nähere Planeten, um Mars, unseren äußeren Nachbarn und den Riesenplaneten Jupiter. Der fängt an, dass er am 4. Juli Besuch bekommt von der NASA-Sonde Juno. Und die soll dann in eine Umlaufbahn um Jupiter einschwenken und dann eben für gut ein Jahr seine Atmosphäre untersuchen, das Magnetfeld und den inneren Aufbau. Und das Interessante an dieser Sonde ist nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Technik. Denn zum ersten Mal nutzt eine Raumsonde dort draußen reinen Solarstrom. Die wird also nur mit Sonnenlicht versorgt. Normalerweise hat man da draußen so Atombatterien, in denen eben radioaktives Material zerfällt und dadurch gewinnt man Strom. Juno ist, wenn wir so wollen, eine ganz grüne, eine ganz saubere Raumsonde. Und dann der zweite Planet ist Mars, der steht im Fokus, weil gleich zwei Raumsonden sich auf den Weg machen werden. Die NASA-Sonde InSight und die ESA-Sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, die starten beide im März und sollen dann im Oktober dort ankommen.
Aber ist der Mars denn nicht längst genügend erforscht von den vielen Rovern und Raumsonden, die wir da in letzter Zeit oben gesehen hatten?
Ja, also ich kann bei Mars auch manchmal kaum noch das Stichwort hören, aber es ist eben so, es ist doch sehr mühsam, ihn zu erforschen und es gibt immer noch so viele Rätsel, dass man eben sagt, man muss immer wieder mit weiteren Missionen dorthin. InSight soll wirklich auf dem Mars landen, soll dann die Temperaturen im Marsboden messen, soll nach möglichen Erdbeben irgendwie Ausschau halten, soll da messen, was da passiert, um eben mehr zu lernen über den inneren Aufbau des Planeten. Und dann fährt natürlich auch noch der Rover Curiosity rum und noch der andere kleine Rover der NASA. Das ist eben sehr mühsam, der Mars gibt seine Geheimnisse nicht so sehr leicht preis. Deswegen sind da die Forscher fast schon ein bisschen frustriert. Naja, und dann sagt man eben, viel hilft viel, schickt man immer wieder was Neues hin. Und dann natürlich jetzt eben diese ESA-Sonde, die soll dann auch den Planeten erreichen im Oktober, soll in eine Umlaufbahn einschwenken, also nicht direkt landen, sondern dann die Atmosphäre untersuchen, guckt da vor allem nach Spurengasen und da vor allem nach Methan. Das könnte nämlich Hinweis sein, dass es dort vielleicht sehr einfaches Leben auf dem Mars gibt. Und zudem, das ist mehr so ein technisches Ausprobieren, ein technischer Demonstrator, gibt es noch eine ganz kleine Landeeinheit, die diese europäische Marssonde praktisch vor der Ankunft dann abwirft und dann setzt diese Einheit da hoffentlich auf.
Heißt das, dass die ESA dann bald auch auf dem Mars landen will?
Das will man nicht jetzt 2016, aber zwei Jahre später. Diese ExoMars-Mission besteht aus zwei Teilen. Erstmal dieser Orbiter, der nach den Spurengasen sucht und dann soll wirklich ein Labor landen 2018 und das soll dann ja mit fast allen technischen Raffinessen ausgestattet sein, um dann eben wirklich zu gucken, gibt es im Marsboden vielleicht noch irgendwelche Mikroben? Klar ist ja, es gab auf dem Mars mal sehr viel Wasser, was jetzt in Form von Eis im Boden steckt und man meint, wenn Mars mal ein lebensfreundlicher Planet war, dann muss er eigentlich heute noch Leben irgendwo haben. Aber das wäre dann irgendwo versteckt in Form von Mikroben im Marsboden. Danach möchte man dann suchen, aber erst 2018.
Um die Grundlagen für Leben im All geht es ja auch bei der Rosetta-Sonde, die seit inzwischen sind es, glaube ich, anderthalb Jahre den Kometen Tschuri umkreist. Geht es da im neuen Jahr auch noch weiter?
Das Rosetta-Festival, wie ich das immer nenne, das geht noch weiter, aber doch jetzt allmählich nähert man sich dem Ende. Im September wird dann die Rosetta-Mission ein ganz spektakuläres Ende wohl nehmen, so planen es derzeit die Raumfahrtingenieure. Denn man möchte selbst den Orbiter, also diese Rosetta-Sonde, die ja Churyumov-Gerasimenko umkreist, auf den Planeten ja manövrieren, will ich mal sagen. Das wird irgendwas zwischen Aufsetzen und Absturz, denn Rosetta selber ist gar nicht dafür gebaut, dort zu landen. Trotzdem möchte man es dorthin bringen. Vielleicht kriegt man ja auch vorher nochmal Kontakt zum eigentlichen Philae-Lander, der da ja auch schon jetzt seit über einem Jahr auf Churyumov-Gerasimenko steht. Klar ist aber, am Ende des neuen Jahres ist diese Mission Geschichte. Dann sind Rosetta und Philae wieder auf dem Kometen vereint. Die wissenschaftlichen Daten allerdings, die werden Bestand haben für viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Warum will man Rosetta auf Churi zum Absturz bringen?
Das ist eigentlich, glaube ich, noch so ein bisschen ein bisschen ein Scherz, dass man das macht oder dass man zeigen will, man kann das. Die Mission nimmt auf jeden Fall ein Ende. Es sind einfach ein paar Treibstoffe, irgendwie Tanks, die dann leer werden. Dann kann man die Sonde nicht mehr manövrieren. Und ehe sie praktisch irgendetwas macht, was man nicht mehr unter Kontrolle hat, dann irgendwann vielleicht vom Kometen wegdriftet und irgendwo anders hintreibt. Aber man hätte dann auch keinen Kontakt mehr zu ihr. Deswegen sagt man einfach, naja, dann parkt man sie praktisch auf diesem Kometen. Irgendwann wird der Komet sich ja auflösen. Und dann werden allerdings wieder Philae und Rosetta also wieder frei durch den Kosmos schweben. Aber das wird noch einige 10.000 Jahre dauern.
Na, solange sie uns nicht auf den Kopf fallen. Was sorgt denn am irdischen Himmel im kommenden Jahr für Aufsehen?
Auch da wird es ein Jahr der Planeten. Es fängt an mit Jupiter, der im Februar und März am besten zu sehen sein wird. Der steht strahlend hell im Löwen, ist von der Nord- und von der Südhalbkugel fast gleich gut zu sehen. Also eine wunderbare Planetenerscheinung, strahlend hell am Himmel. Im April, Mai und Juni kommen dann Mars und Saturn dazu. Die zeigen sich im Skorpion, das ist dann besser für die Beobachter auf der Südhalbkugel. Und Venus ist für Leute südlich des Äquators dann auch schon so ab Juli ein ganz auffallender Abendstern. Auf der Breite Europas oder der USA muss man dann allerdings bis November warten, bis man Venus dann wieder richtig schön am Himmel sieht. Ganz groß raus kommt aber der kleinste Planet, Merkur. Der hat sich was Besonderes überlegt für dieses Jahr. Der wird am 9. Mai genau zwischen Erde und Sonne hindurchziehen. Das ist also eine Mini-Finsternis, wenn wir so wollen. Dann zieht Merkur eben als winzig kleiner schwarzer Punkt einmal quer über die Sonne. Dauert 7 Stunden. Leider nicht mit bloßem Auge zu sehen. Man braucht ein kleines Teleskop und natürlich aufpassen. Man muss dann unbedingt sich schützen. Man darf nie mit einem Teleskop einfach so in die Sonne gucken. Man wäre sofort erblindet. Man braucht den richtigen Schutz. Wer sich mit Sonnenbeobachtung nicht auskennt, am besten irgendwo zu einem Science Center gehen, zu einer Volkssternwarte, zu einem Planetarium. Dort wird es öffentliche Beobachtungen geben. Das ist das Highlight, diese Mini-Finsternis 2016 am 9. Mai, wenn Merkur vor der Sonne entlangzieht. Danach passiert das erst wieder 2029.
Und gibt es denn richtige Finsternisse?
Die gibt es auch. Da gibt es eine schöne totale Sonnenfinsternis am 9. März. Die ist sichtbar in einem 150 Kilometer breiten Streifen, der sich so sehr lang erstreckt. Einmal quer über Indonesien hinweg und dann auch noch über weite Teile des Pazifiks. Wer es nicht schafft, in diesen schmalen Streifen zu kommen und die totale Phase zu sehen, der kann dann zumindest sehen, dass die Sonne so ein bisschen angeknabbert ist. Also die partielle Finsternis, die gibt es in Japan, China, Südostasien, großen Teilen Australiens und in Hawaii und Alaska. Und am 1. September gibt es dann noch eine ringförmige Sonnenfinsternis. Das ist so ein bisschen so eine totale Sonnenfinsternis mit viel Pech. Dann steht zwar der Mond genau vor der Sonne, aber er ist zu klein, die Sonne komplett abzudecken. Es bleibt immer so ein Sonnenring zu sehen, auch zum Maximum. Auch sehr schön, aber man hat es dann eben nicht so dunkel wie bei einer totalen Finsternis. Und diese ringförmige Finsternis am 1. September, die ist zu sehen in einem schmalen Streifen, der sich vom Atlantik quer über Zentralafrika, die Nordspitze Madagaskars und den Indischen Ozean erstreckt. Wer die partielle Phase sehen will, einfach irgendwo in Afrika sein am 1. September oder ganz an der Westküste Australiens. Da gibt es dann zumindest die partielle Sonnenfinsternis.
In diesem Jahr hatten wir den Blutmond. Wird er denn 2016 in anderen Farben schillern oder hält er sich zurück?
Es gibt vielleicht dann den Graumond, so können wir es nur sagen. Der Mond hält sich leider sehr zurück nach dem schönen Blutmond. Es gibt 3 Halbschattenfinsternisse, wie man die nennt. Das heißt, der Mond gerät nur in den Halbschatten der Erde. Er wird nicht wirklich richtig verfinstert. Das heißt, er steht dann immer noch als volle Scheibe am Himmel. Wer sich ganz gut auskennt, wird ein bisschen erkennen, dass er leicht gräulich etwas schwächer aussieht. Aber das ist wirklich nur zu erkennen, wenn man es genau weiß. Beim Mond müssen wir leider warten bis 2018. Dann gibt es erst wieder schöne, totale Mondfinsternisse. Dann allerdings auch gleich 2 Stück. Wir müssen ein bisschen warten und können uns so jetzt einfach im Schaltjahr auf 366 Nächte freuen. Eine mehr. Gibt es schöne Sachen zu sehen, aber eben leider keine Mondfinsternis.
Vielen Dank, Dirk Lorenzen. Und ein gutes 2016 dann schon mal.
Danke ebenso. Vielen Dank.
Ja, wir haben es eben im Gespräch gehört. Der Mars ist und bleibt ein ganz zentrales Ziel der bemannten Raumfahrt. So eine Mars-Mission, die würde aber mindestens 2,5 Jahre dauern, wenn die Astronauten überhaupt zurückkommen könnten. Das ist bei der ersten Generation gar nicht so sicher, ob sich das technisch schon machen lässt. Also ist die Ernährung eine große Herausforderung? Lars Bevanger berichtet über ein Forscherteam aus Norwegen, das sich genau dieser Herausforderung gestellt hat.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and lift off at dawn, the dawn of Orion and a new era of American space exploration.
So hört sich die Rakete an, die die ersten Menschen zum Mars bringen soll. Das Raumschiff war letzten Dezember vom Cape Canaveral in den USA gestartet und in Sphären vorgedrungen, die 15 Mal höher als die ISS lagen. Das Raumschiff ist ohne Probleme zur Erde zurückgekehrt. Menschen waren noch keine an Bord, denn eine wichtige Frage ist noch nicht geklärt. Was sollen die Astronauten essen? Am Problem mit dem Speiseplan tüfteln Wissenschaftler im weit entfernt gelegenen Trondheim in Norwegen. Ein weiter Weg also von der NASA-Startrampe in den USA zu dem eher unscheinbaren Holzgebäude, das mitten auf einem Feld steht. Im Inneren des Gebäudes aber experimentiert ein Team von Wissenschaftlern mit Pflanzen, die den Orion-Astronauten als Nahrung dienen sollen. Die werden sie auf dem Weg zum Mars und während ihres Aufenthaltes auf dem roten Planeten brauchen. Chefingenieurin Britt Eli Danielsen beschreibt, wie das funktionieren könnte.
Die Pflanzensamen kommen in diesen Blumentopf und werden dann mit einer Rakete zur internationalen Raumstation ISS befördert.
Hört sich einfach an, ist aber ein kompliziertes Unterfangen für die Wissenschaftler in der Kontrollzentrale. Sie gehört zum Zentrum für interdisziplinäre Weltraumforschung der Universität Trondheim und ist im Keller des Holzgebäudes untergebracht. Die Zentrale sieht aus wie eine Mini-Version der NASA Mission Control, Bildschirme über eine ganze Wand verteilt. Von hier aus werden Danielsen und ihre Kollegen den Astronauten an Bord der ISS dann erklären, was sie mit den Pflanzensamen, die von der Erde ins All geschickt werden, machen müssen.
Die Crew an Bord der Orion wird die Pflanzensamen auspacken und in ein Gewächshaus stecken. Und wenn wir die Pflanzen dann von hier aus bewässern, werden sie anfangen zu wachsen.
Die Crew wird also tatsächlich in einem Keller in Trondheim sitzen und Pflanzen im Weltraum mit Wasser versorgen, betont Danielsen. Die Töpfe sind natürlich keine herkömmlichen Blumentöpfe. Einer kostet 2 Millionen norwegische Kronen, umgerechnet etwa 200.000 Euro. Für jedes Experiment benötigen die Forscher 8 solcher Pflanztöpfe. Die Wissenschaftler beschäftigen sich seit fast 10 Jahren mit dem Anbau von Pflanzen im Weltraum. Denn sie sind unerlässlich für eine langjährige Reise ins All, wie etwa die Reise zum Mars. Das Ganze ist bei weitem nicht so einfach wie der Anbau von Tomaten auf dem heimischen Balkon.
Der Platz ist begrenzt, die Mittel sind begrenzt und es gibt keine Schwerkraft. Das ist schon eine Extremversion des Gewächshauses auf der Erde. Das Wasser verhält sich anders als auf der Erde. Es schwebt frei umher. Also müssen wir Equipment haben, das das Wasser kontrolliert. Ohne Schwerkraft müssen auch die Pflanzen andere Impulse bekommen, damit sie wissen, in welche Richtung ihre Blätter und Wurzeln wachsen sollen.
Probleme damit, Pflanzen auf einer Station auf dem Mars anzubauen, hat auch der Protagonist im Film Der Marsianer. Er wird auf dem roten Planeten zurückgelassen und muss herausfinden, wie er Nahrungsmittel anbauen kann, ohne die Hilfsmittel, die es auf der Erde gibt.
Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here, on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway.
Auch in der Realität gibt es auf dem Mars nichts, was Pflanzen dabei helfen könnte, zu wachsen. Die Wissenschaftlerin Irene Carol Jüssen forscht in Trondheim am nächsten Schritt, um eine Reise zum Mars möglich zu machen. Ihr Arbeitsplatz ist ein ganz normales Gewächshaus neben der Kontrollzentrale.
Wir müssen alles, was auf der Station oder im Raumschiff vorhanden ist, wiederverwenden. Das organische Material, also Ausscheidungen, Wasser, Urin, muss zurück ins System geführt werden. Wir bauen gerade Erdbeeren in einem sogenannten hydroponischen System an. Da wird Wasser durch Pflanzen recycelt, die da ihre Nährstoffe herausholen. Das funktioniert komplett ohne Erde.
Alle Pflanzen in dem Gewächshaus sind mit einem Labyrinth aus Leitungen und Rohren verbunden, durch das fast das ganze verbrauchte Wasser recycelt wird. So gehen praktisch keine Nährstoffe verloren. Aber es gibt weitere Herausforderungen, zum Beispiel die Größe der Anlage. Um sie ins All schießen zu können, muss sie so klein wie möglich sein.
Velocity now 1341 feet per second. 1:50 in. Still looking good.
Viele Menschen finden die Idee einer Mars-Mission aufregend. Kritiker aber sagen, die Raumfahrt kostet zu viel Geld. Geld, das auf der Erde besser angelegt werden könnte. Wissenschaftler wie Irene Karoljusen kontern, dass die Weltraumexperimente auch für das Leben auf der Erde von Nutzen sind.
Diese Experimente bringen sehr viel. Es gibt in vielen Ländern der Erde Wassermangel. Wenn man also versucht, Wasser zu recyceln, haben viele einen Nutzen davon. Wenn man Nährstoffe recycelt, muss man keinen teuren Dünger kaufen. Das wäre vor allem in armen Ländern nützlich, wo es einfach kein Geld gibt, um Dünger zu kaufen.
Bis jetzt haben die Wissenschaftler in Trondheim herausgefunden, wie man Pflanzen in der Schwerelosigkeit gießt, wie man Wurzeln und Blätter dazu bekommt, in verschiedene Richtungen zu wachsen und wie man generell die Pflanzen lange am Leben hält. Die NASA hat eine bemannte Orion-Mission für die 2030er Jahre anberaumt, also bereits in rund 15 Jahren.
Ein Beitrag von Lars Bewanger über Lösungsansätze zur Ernährung von Astronauten. Und hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten von und mit Julia Vergin.
Wer liest, hört nicht. Hören und Sehen fordern offenbar dieselben neuronalen Ressourcen im Gehirn und die sind begrenzt. Beides gleichzeitig geht nicht. Wissenschaftler des University College in London haben dazu eine Studie im Journal of Neuroscience veröffentlicht. Die Forscher hatten ihre Probanden vor Bildschirme gesetzt und sie unterschiedliche Aufgaben lösen lassen. Gleichzeitig spielten ihnen die Wissenschaftler Töne vor und scannten die Hirnaktivität der Probanden per Magnetenzephalographie. Das Ergebnis? Bei starker visueller Konzentration wurden die Geräusche schon früh in der neuronalen Verarbeitungskette unterdrückt. Das zeigten die Scans mit einer verminderten Aktivität in dem zuständigen Hirnareal. Die Töne wurden also nicht bloß ignoriert oder herausgefiltert, sondern waren schlicht nie im Bewusstsein der Probanden angekommen. Die Wissenschaftler nennen es das Phänomen der Taubheit durch Unaufmerksamkeit. Multitasking ist also keine gute Idee. Lieber alles schön der Reihe nach. Der britische Astronaut Tim Peake will unbedingt am London-Marathon im April teilnehmen. Einziges Problem? Er wird sich zu diesem Zeitpunkt auf der ISS befinden. Macht nichts, meldet nun die ESA. Tim Peake läuft die 42 Kilometer trotzdem. Im Weltall, auf dem Laufband der ISS. Jeder Astronaut muss regelmäßig trainieren, um in der Schwerelosigkeit, die kein Muskeleinsatz fordert, einigermaßen fit zu bleiben. Dabei werden die Astronauten mit Hilfe elastischer Gurte auf dem Laufband gehalten und die scheuern bereits nach einer halben Stunde sehr unangenehm. Peake will sich für seinen Allmarathon 3,5 bis 4 Stunden Zeit geben. 42 Kilometer sind allerdings ein Katzensprung verglichen mit der Distanz, die Peake und seine Astronautenkollegen Kopra und Malenchenko zunächst einmal überwinden müssen. Die ISS umrundet unsere Erde nämlich in 400 Kilometern Höhe. Läuft alles nach Plan, startet die Reise zur Raumstation am 15. Dezember. Von wegen sauber. Der Rhein ist eine Müllhalde. Nach neuesten Erkenntnissen gehört der Fluss zu den weltweit am stärksten mit Plastikteilchen verunreinigten Gewässern. Davon berichten Forscher der Universität Basel in der Fachzeitschrift Scientific Report. Mikroplastik ist besonders gefährlich. Es besteht aus Teilchen, die kleiner als 5 mm sind. Und es zieht im Wasser befindliche Schadstoffe, zum Beispiel Pestizide, wie ein Magnet an und wird dann von den im Wasser lebenden Tieren geschluckt. Über die Tiere gelangt das Plastik schließlich auf unsere Teller. Im Rhein liegt die durchschnittliche Belastung bei knapp 900.000 Teilchen pro Quadratkilometer. Die höchste Konzentration haben die Forscher im Ruhrgebiet mit 2,3 Millionen Partikeln pro Quadratkilometer gefunden. Mikroplastik wird trotz bereits vorhandener Alternativen noch immer als Reinigungs- oder Bindemittel in Kosmetikprodukten verwendet und gelangt über die Kläranlagen in die Flüsse und schließlich in die Meere. Plastikmüll ist ein langlebiges Problem. Er verschwindet nicht, er wird nur in immer kleinere Teilchen zerrieben.
Wenn wir Menschen uns im Wasser verständigen wollen, dann ist das gar nicht so einfach. Versuchen Sie doch mal, sich beim Schwimmen zu unterhalten. Da schlucken wir dann ganz schnell Wasser und mit dem Hören ist das auch so eine Sache. Ja, da wünscht man sich, Delfin zu sein. Die bewegen sich nicht nur viel eleganter als wir im Meer. Die haben nicht nur so ein freundliches Dauergrinsen im Gesicht. Sie scheinen auch perfekt kommunizieren zu können. Wie das funktioniert, mehr darüber von Birgit Magira.
Delfine sehen mit den Ohren, also auch mit den Ohren. Was die Tiere für die Forschung so interessant macht, ist ihr hochkomplexer Gehörsinn. Schließlich nutzen sie neben dem normalen Gehör auch Echolot zur Orientierung. Das heißt, sie senden, ähnlich wie Fledermäuse, Schallwellen aus, um von deren Reflexion auf die Beschaffenheit ihrer Umgebung zu schließen. Was die Forscher um den US-Neurowissenschaftler Gregory Burns im Gehirn der Delfine sehen konnten, passt zu dem hochentwickelten Gehörsinn der Tiere.
Was wir herausgefunden haben, ist, es gibt offenbar viele verschiedene Regionen im Delfingehirn, die mit dem Hörzentrum verbunden sind. Wir haben die Verbindungen verfolgt, also wo verlaufen die Nervenfasern, wo kommen sie her, wo führen sie hin. Und wir sind sicher, dass es unterschiedliche Bereiche gibt für das Hören und für die Echoortung. Beide sind aber eng miteinander verbunden und sie haben auch eine enge Verbindung zum Sehzentrum im Gehirn. So ähnlich, wie das auch bei Fledermäusen der Fall ist.
Für ihre Untersuchungen haben die Forscher die Gehirne von Delfinen verwendet, die zuvor tot am Strand angespült worden waren. Sie haben dafür eine relativ neue Technik angewendet, eine spezielle Magnetresonanztomographie, die den Verlauf dicker Nervenfaserbündel sichtbar macht.
Das funktioniert so. Wir legen das Gehirn in das MRT und verfolgen, wie sich die Wassermoleküle bewegen, welche Wege sie nehmen. Auf die Art haben wir das erste Bild eines kompletten Delfingehirns bekommen. Dann haben wir in einer Computersimulation die Nervenverbindungen rekonstruiert, also die weißen Fasern. Die weiße Gehirnsubstanz, das sind die festen Verdrahtungen zwischen den verschiedenen Regionen des Gehirns.
Der Amerikaner Jack Kasewitz erforscht die Kommunikation der Delfine seit Jahrzehnten. Dafür zeichnet er unter anderem die Geräusche und Klänge, die die Tiere unter Wasser produzieren, mit modernster Technik auf. Die Untersuchungen der Neurowissenschaftler helfen ihm bei der Arbeit.
Das ist das erste Mal, dass jemand die Biologie dahinter versteht. Wie kann ein Laut, ein Klang im Gehirn in ein Bild umgewandelt werden? Das zeigt, hier gibt es ein Tier, das sieht völlig anders als wir. Das sieht mit dem Schall. Der wird über das Innenohr im Gehirn umgewandelt. Der Hörnerv läuft über das Zwischenhirn zum Sehzentrum. Sehen und Hörzentrum sind über Nervenstränge in engem Kontakt.
Delfine hören also Klicklaute und sehen damit gleichzeitig auch ihre Umgebung. Echoortung eben. Die zurückkommenden Schallwellen zeichnen sehr exakte Bilder im Delfingehirn. Jack Kasewitz hat dazu ein faszinierendes Experiment durchgeführt.
Ich hatte einen Delfin und einen Würfel. Und der Delfin hat den Würfel mit Hilfe von Echoortung erfasst. Dieses Geräusch habe ich aufgenommen und es anderen Delfinen vorgespielt. Gleichzeitig hatten die vier verschiedene Gegenstände im Wasser. Und ich habe ihnen bedeutet, hol mir den Gegenstand, den du da hörst. Sie hatten nur das spezifische Geräusch des anderen Delfins, aber sie haben fast immer den Würfel gebracht. Sie lagen in 90% der Fälle richtig.
Delfine klicken aber nicht nur, sie pfeifen, quietschen, quäken, schnattern. Die bekannteste Delfinart, die großen Tümmler, geben sich durch individuelle Pfiffabfolgen sogar Namen. Über große Entfernungen verständigen sich die Tiere außerdem mit Hilfe von Sprüngen über Wasser. 30 verschiedene Sprungfiguren konnten Forscher voneinander unterscheiden. Meistens werden mehrere miteinander kombiniert.
Kassewitz' Ehrgeiz ist es, diese hochkomplexe Sprache vollständig zu entschlüsseln. Trotzdem denkt er nicht, dass Delfine eine dem Menschen ähnliche Intelligenz besitzen.
Ich erwarte nicht, dass die Delfine, mit denen ich arbeite, in 20 Jahren in der Lage sind, bei einer Wahl ihr Kreuzchen bei den Demokraten zu machen. So funktioniert Evolution nicht. Mein Ziel ist ein verantwortungsvolles Verstehen dieser intelligenten Tiere. Schauen, was wir für die tun können. Auch das muss Forschung leisten. Denn jedes Jahr sterben 360.000 Delfine in Thunfischnetzen.
Und mit diesem Beitrag von Birgit Magira endet dieses Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr auf Twitter und natürlich auf dw.com/wissenschaft. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss.